Das Evangelium steht bei Lukas im 24. Kapitel, die Verse 13 bis 35. Zwei von den Jüngern gingen am Ostertag in ein Dorf, das war von Jerusalem etwa 2 Wegstunden entfernt. Dessen Name ist Emmaus. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten. Und es geschah, als sie so redeten und sich miteinander besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Er aber sprach zu ihnen: Was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen, und der eine mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm: Bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Und er sprach zu ihnen: Was denn? Sie aber sprachen zu ihm, dass mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Taten und Worten vor Gott und allem Volk, wie ihn unsere hohen Priester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Und über das alles ist heute der dritte Tag, da dies geschehen ist. Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, die sind früh bei dem Grab gewesen, haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagen, er lebe. Und einige von uns gingen hin zum Grab und fanden es so, wie die Frauen sagten, aber ihn sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen: O ihr Toren, zu trägen Herzens all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen die Schrift aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Und sie kamen nah an das Dorf, wo sie hingingen. Und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen: Bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen untereinander: Brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete? Und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die 11 versammelt. Und die bei ihnen waren, die sprachen: Der Herr ist auferstanden und Simon erschienen. Und sie erzählten ihnen, was auf dem Wege geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, als er das Brot brach. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Lasst uns in der Stille um den Segen Gottes bitten. Herr, wir bitten dich, öffne unser Herz für dein Wort, beschenke uns mit deinem Frieden, schenke Vollmacht zum Reden und deinen Geist zum Hören. Amen. Liebe Gemeinde, in der Bibel steht über den christlichen Gottesdienst auf den ersten Blick sehr wenig drin. Wir wissen, dass die ersten Christen treu am Tempel bzw. Synagogengottesdienst teilgenommen haben, der sehr liturgisch geprägt war. Dass sie andererseits sich zu eigenen christlichen Versammlungen getroffen haben, die mehr, ich sag mal, Hauskreischarakter hatten. Kennzeichen waren die 4b, die wir in der ersten Lesung gehört haben: Bibel beten, Bruderschaft, Brot brechen. Manche sagen auch 4b, dann heißt Gebet, Gottes Wort, Gemeinschaft und Gastmahl des Herrn. Und wir wissen auch, dass sie sich halt von Anfang an am Sonntag, dem Auferstehungstag, versammelten, nicht wie die Juden am Sabbat. Direkt ein christlicher Gottesdienst im Ablauf wird nicht beschrieben. Auf den zweiten Blick laufen aber ganz viele Gottesdienste ab. Menschen erleben einen Gottesdienst in ihrem Alltag. Heute wollen wir über den Gottesdienst nachdenken, den zwei Jünger, die sogenannten Emmaus-Jünger, erlebten. Und bei einem Teilerlebnis von ihnen bleiben wir etwas ausführlicher. Also, der Gottesdienst beginnt traurig und resigniert. Die beiden sind ja auf dem Weg nach Hause in ihr Heimatdorf. Sie haben keine Hoffnung mehr, dass die Sache mit Jesus noch irgendeine Chance hat. Sie denken im Gespräch an das, was geschehen ist. Sie trauern um den verstorbenen Meister Jesus. Selbst die ersten Berichte von der Auferstehung, von dem leeren Grab, können sie nicht deuten in Richtung Auferstehung. Ja, wie viele traurige Menschen sitzen im Gottesdienst? Natürlich in manchen Situationen nur zu verständlich. Wir haben heute Angehörige eines verstorbenen Gemeindegliedes unter uns. Und es ist ganz klar, dass für sie auch das erste Lied von dem Feiern so nicht zutrifft, weil sie besonders von der Trauer um Verstorbene bewegt sind. Aber auch sonst, wenn ich so in den Gottesdienst, in die Gemeinde hineinblicke, sehe ich manchmal auch traurige Gesichter. Die Predigt habe ich schon in Geiersdorf gehalten und da habe ich, wo ich das gesagt habe, gesehen, wie manche schnell gelächelt haben. Ja, das kann ja auch Müdigkeit oder Konzentration sein. Aber manchmal ist es auch Traurigkeit. Und die gute Nachricht, wir dürfen auch traurig gucken. Wir müssen nicht immer ein fröhliches Lächeln aufsetzen. Wir dürfen mit dem kommen, was uns bedrückt. Das Thema Kyrie, das hatten wir ja schon beim Gottesdienst. Trauriges Gespräch oder Gedanken. Jesus kommt nicht nur zu den Fröhlichen, zu denen, die in Halleluja-Stimmung sind. Nein, er kommt zu diesen beiden traurigen Jüngern. Gott ist gegenwärtig. Das war ihnen allerdings gerade nicht bewusst. Sie erkannten ihn eigenartigerweise nicht, obwohl sie 3 Jahre mit ihm durchs Land gezogen sind. Ihre Augen waren gehalten. Und wenn wir Gottesdienst feiern, ist er da. Ganz gleich, ob es in der berühmten Willow Creek Church bei Chicago ist, wo sich Tausende versammeln und wo mit modernsten Mitteln das Wort Gottes unterstützt wird, oder ob es in einer Dorfkirche in Mecklenburg ist, wo sich 3 Getreue um den Pfarrer scharen, der dann gleich wieder weg muss, weil er noch 4 weitere Kirchen zu bedienen hat. Oder ob es heute hier in Königswalde ist. Jesus ist da und das gilt auch dann, wenn ich davon nichts fühle. Wenn mich Trauer, Sorgen oder Ängste gefangen nehmen. Noch hat sich nichts verändert, aber er ist schon da. Er kennt meine Sorgen und meine Trauer. Er kommt zu mir. Er interessiert sich für das, was mich bewegt. Die Jünger kommen nun mit dem für sie noch Fremden ins Gespräch und erzählen ihm, was sie erlebt haben, welche Enttäuschungen. Sie klagen ihm ihre Not, Kyrie eleison. Dieses Klagen nimmt einen ziemlich breiten Raum ein, immerhin 8 Verse in dem Text, den wir gehört haben. Ich erlebe unter uns manchmal auch ein Verdrängen von Not und Sorgen, ein Nichtzulassen. Es gibt ja noch viel Schlimmeres. Fertig. Deckel drauf. Das ist nicht immer gut. Auch als Christen dürfen wir klagen und unser Herz ausschütten, über unsere Nöte miteinander reden. Jesus geht darauf ein. Sicher, er wäscht auch mal den Kopf. O ihr Toren, also auf Deutsch ihr Dummköpfe, mit eurem trägen Herzen. Das muss man sich auch manchmal sagen lassen. Aber letztlich hilft er und bringt liebevoll zurecht. Er erinnert zunächst an die Schrift, Mose und die Propheten, das Alte Testament. Ich denke an unsere gottesdienstlichen Lesungen, die uns wichtig sind. Erinnerung an die Schrift, das Evangelium von Jesus steht im Mittelpunkt. Die Briefe oder eine Lesung aus dem Alten Testament. Und dann legt er ihnen die Schrift aus und erklärt ihnen, warum Christus leiden musste und in die Herrlichkeit Gottes eingehen. Er predigt nicht von der Kanzel, sondern bei einem Spaziergang oder einer Wanderung. Übrigens, die Predigten, die mir in meinem Leben am wichtigsten geworden sind, waren Gespräche mit einem Seelsorger auf einem Spaziergang. Ja, und dann sind sie schon kurz vor dem Dorf, dem Ziel der Jünger. Durch die Predigt haben sie wohl schon einiges verstanden, aber längst noch nicht alles. Vieles haben sie vielleicht auch durch ihre Müdigkeit und Traurigkeit, der Anspannung der letzten Tage, gar nicht in der Predigt so richtig folgen können. Kurzum, sie haben Jesus noch nicht erkannt. Er ist für sie noch der Fremde. Und er tut so, als will er weiter wandern. Doch sie bitten ihn, komm mit. Es ist gegen Abend. Wir laden dich ein, mit uns zu Abend zu essen. Auf den Gottesdienst bezogen ist das die besondere Einladung zum Abendmahl. Der Fremde nimmt an. Und jetzt passiert was für orientalische Verhältnisse Ungeheuerliches. Er, der Gast, übernimmt die Regie beim Essen. So als lädt er die Jünger ein. Er nimmt das Brot, spricht ein Dankgebet und bricht es und reicht es ihnen. Und da funkt es. Jetzt erkennen die Jünger, dass es Jesus ist. Nicht bei der theologisch sicher exakten Predigt, schließlich hat sie ja Jesus gehalten, sondern bei dieser ganz einfachen Handlung, Gebet, Brotbrechen, Austeilen. Sie erkennen, es ist unser Herr. Vielleicht erinnern Sie sich an das gemeinsame Mahl zum Passafest am Gründonnerstag, an die Worte für euch gegeben und vergossen. Auf jeden Fall, Sie erkennen ihn. Liebe Gemeinde, das ist das heilige Abendmahl. Wir feiern die Nähe zu Jesus. Wir erleben seine Gegenwart. Über das Abendmahl könnte man eine Predigtreihe mit 10 Predigten halten. Könnte man auch, haben wir auch schon mal gemacht, ein Gemeindeseminar abhalten. In jedem Abendmahlsgottesdienst kommen einige Worte zum Abendmahl. Ich bemühe mich auch, da verschiedene Akzente anzusprechen. Die Konfirmanden der 8. Klasse, die haben jetzt ein bisschen Endspurt auf die Konfirmation. Und die haben zurzeit die Sakramentsunterweisung. Bei einer Gruppe habe ich schon gemacht, bei der anderen noch nicht. Da entfalten wir eine Blüte mit 8 verschiedenen Blütenblättern, die jeweils einen wichtigen Akzent des Abendmahls betonen. Theologen haben sich Köpfe zerbrochen, Streitgespräche geführt, Bücher geschrieben. Die Reformatoren haben sich letztlich bei der Abendmahlsfrage auseinandergestritten. Und doch, wir können es nicht begreifen, was da genau geschieht. Wir können es nur zur Kenntnis nehmen. Beim Brotbrechen, beim Abendmahl hat es gefunkt. Jesus ist da. Und das ist natürlich ein Grund zur Freude. Es steht nicht wirklich in unserem Predigttext, dass die Jünger sich gefreut haben. Erstmal waren sie fassungslos. Aber dann, als sie zurückgelaufen sind, da kann es nur die Freude gewesen sein. Jesus lebt. Sie hielten das Mahl mit Freude, heißt es vom Gottesdienst der ersten Christen. Haben wir in der ersten Lesung gehört. Ich erinnere mich an Widerspruch zu dieser Aussage in einer Bibelstunde in meiner ersten Gemeinde. Eine alte, treue, gläubige Frau, die war damals schon 90, die muss noch im Ende des 19. Jahrhunderts geboren sein. Eine Beterin. Und die sagte, Abendmahl ist nichts zum Freuen. Abendmahl ist etwas ganz Ernstes und Heiliges. Und dann erzählte sie von ihrer Kindheit und Jugend, wenn sie mit ihrem Vater zum heiligen Abendmahl ging. Das geschah zweimal im Jahr, am Karfreitag und am Toten Sonntag. Das war übrigens in vielen evangelischen Gemeinden üblich, dass nur an diesen beiden Tagen das Abendmahl gefeiert wurde. Dann zog der Vater seinen schwarzen Anzug an, setzte den Zylinder auf, die Tochter zog ihr schwarzes Kleid an. Es war eine feierliche, ernste, ja, traurige Stimmung. Diese beiden Tage im Kirchenjahr sind ja auch dazu angetan. Nun sicher, das Abendmahl ist Gedächtnis des Sterbens Jesu. Aber eben nicht nur. Wir denken daran, dass Jesus auferstanden ist, dass er lebt, dass er mitten unter uns ist. Da hat sich in der Auffassung des Abendmahls einiges gewandelt. Wir nehmen neuen Blick, dass die ersten Christen mit Freude gefeiert haben, und zwar täglich. Deshalb feiern wir das Abendmahl häufiger. Und ich finde es schon gut, dass das Abendmahl wieder deutlich zum Gottesdienst dazugehört. Wir dürfen da auch fröhlich die Gegenwart Gottes feiern. Manchmal ist es ein wenig lauter, wenn dann die Kinder zurückkommen und gesegnet werden. Sie mussten ja auch schon lange stillsitzen. Man kann es nicht mehr unbedingt von ihnen erwarten, dass sie jetzt ganz still sind. Aber wir wollen uns freuen, dass sie dabei sind. Wir gehören gemeinsam zur Familie Gottes. Von dieser Freude der ersten Christen her, übrigens, sage ich mal jetzt, verstehe ich auch das Klatschen im Gottesdienst. Das wird ja immer mal diskutiert. Darf man das oder darf man das nicht? Ich persönlich finde es schön als Ausdruck von Freude und Dankbarkeit. Sicher gibt es mitunter ernste Stücke, wo es nicht angemessen ist, wo es nicht die angemessene Reaktion ist. Da wird es meistens auch gesagt. Aber selbst in liturgischen Gottesdiensten, wie zum Beispiel in der Christusbruderschaft Selbitz, wurde am Ende des Gottesdienstes geklatscht aus Dankbarkeit für einen gelungenen Beitrag oder einfach für den gesamten Gottesdienst zur Ehre Gottes. Also ich denke, das sollen wir nicht so verbissen sehen. Außerhalb Deutschlands versteht sowieso kein Christ diese Bedenken. Die Freude, die bereits die ersten Christen kannten, darf auch bei uns in verschiedener Weise zum Ausdruck kommen. Eins muss ich allerdings einschränken. Freude ja, aber kein lächerlich machen, kein Spott oder unehrerbietiges, gedankenloses Verhalten dem Wort Gottes und dem Sakrament des Altars gegenüber. Paulus erinnert daran im 1. Korintherbrief, Kapitel 11. Wer unwürdig von dem Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst. Denn wer so isst und trinkt, dass er den Leib des Herrn nicht achtet, der isst und trinkt sich selber zum Gericht. Das ist ein ernster Akzent. Er soll die Freude nicht schmälern. Aber deshalb ist die innere Vorbereitung notwendig. Die Beichte vor dem Abendmahl ist ein wichtiger Schritt. Und wenn ich die Vergebung erhalten habe, bin ich nicht unwürdig. Es ist aber auch ganz wichtig, dass ich mich prüfe. Wie ist meine Beziehung zu denen, mit denen ich zum Tisch des Herrn gehe? Lebe ich mit jemand unversöhnt? Kann ich ihm die Hand reichen und so ein Zeichen der Versöhnung setzen? Noch einen weiteren Gedanken will ich vom Abendmahl her entfalten. Philipp Melanchthon, der Mitstreiter Luthers, Reformator in Wittenberg, der hat den Satz geprägt, die Geheimnisse Gottes soll man anbeten, nicht zerpflücken. Ich finde dies einen wunderbaren Satz angesichts theologischer Streitigkeiten um das Verständnis des Abendmahls. Letztlich bleibt es ein Geheimnis Gottes. Wir dürfen und sollen anbeten. Deshalb die Abendmahlsliturgie mit der Anbetung Gottes im Mittelpunkt, was ja auch noch reichhaltiger möglich ist. Der Anbetung und dem Lob Gottes dient auch unsere gesamte Kirchenmusik mit alten und neuen Liedern, mit Orgel- und Posaunenspiel, mit Flöten und Band, mit Gitarren und Keyboard, mit Gemeinde- und Chorgesang, mit der Korrente. Es ist ein wichtiger Ausdruck dessen, dass wir Gott loben und ehren und auf diese Weise einen Zugang zu ihm finden. Gott loben, das ist unser Amt, unsere Aufgabe als Christen. Und ich bin immer sehr dankbar, wenn dieses Lob nicht zu zaghaft, sondern aus vollem Herzen und mit vollen Akkorden erschallt. Zurück zu den Emmausjüngern. Beim Brotbrechen erkannten sie den Herrn. Er war jetzt nicht mehr sichtbar bei ihnen, so wie wir ihn auch nicht sehen, aber die Erfahrung machen können, er ist da. Und im Rückblick sagen sie, ja, unser Herz brannte schon. Es hat, ja, irgendwie kam das, ging das schon los auf dem Weg bei der Predigt. Aber der Durchbruch zur Erkenntnis, der kam beim Brotbrechen. Wobei es bei jedem Menschen anders sein kann. Nicht jeder hat beim Abendmahl sein geistliches Aha-Erlebnis. Aber es kann eben genau dort sein. Und nun wissen sie, was sie zu tun haben. Noch am Abend eilen sie zurück nach Jerusalem und verkündigen den anderen Jüngern, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Und damit sind wir wieder bei dem, was dem Gottesdienst folgt. Sie behalten ihre Erkenntnis nicht für sich. Sie bleiben nicht unter sich. Sie gehen hinaus, um Zeugen des lebendigen Herrn zu sein. Was heißt Gottesdienst? In 4 Predigten kann man nicht alles erschöpfend behandeln. Mir ging es darum, dass die einzelnen Teile des Gottesdienstes, so wie wir ihn kennen, uns wichtig werden, dass wir sie bewusst nachvollziehen. Es ist mir wichtig, dass deutlich wird, sowohl Spontanität als auch vertraute Liturgie gehören zum Gottesdienst. Freude an Gott und Ehrfurcht vor Gott gehören zusammen. Der Gottesdienst lebt von der Vielfalt der Mitwirkenden. Wer hält heute Gottesdienst? Ist eine Frage, die manchmal gestellt wird. Und dann wird als Antwort der Name des Pfarrers oder Predigers genannt. Das ist falsch. Die Gemeinde hält den Gottesdienst. Sie lobt Gott, sie redet mit ihm, sie hört auf sein Wort, sie feiert das heilige Abendmahl. Einzelne haben bestimmte Aufgaben, zum Beispiel den Predigtdienst. Aber es gibt ja auch noch andere Aufgaben. Ich wünsche jedem von uns, dass wir viele Gottesdienste erleben, wie so einen Emmausweg. Dass wir Erkenntnisse gewinnen über unser Leben, im Blick auf unsere Beziehung zu Gott, im Blick auf unseren Dienst für ihn, im Blick auf unsere Aufgabe und Sendung. Ich schließe mit einem Wort von Roger Schütz, dem ehemaligen Leiter der Gemeinschaft von Tessé. Wie deine Jünger auf dem Weg nach Emmaus, sind auch wir so oft unfähig zu erkennen, dass du Christus es bist, der uns begleitet. Sobald uns jedoch die Augen aufgehen, verstehen wir, dass du zu uns sprachst, selbst als wir dich vergessen hatten. Als Zeichen unseres Vertrauens in dich versuchen dann auch wir, mit dir zu lieben und zu vergeben, unabhängig von unseren Zweifeln, ja selbst unserem Glauben, bist du, Christus, immer da. Deine Liebe brennt uns in der Tiefe unseres Herzens. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne. In Jesus Christus. Amen.